Ja, wenn wir die Auferstehungsberichte in den vier Evangelien lesen, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Es sind ziemlich verschiedene Aspekte. Das muss so turbulent gewesen sein an diesem Ostermorgen. Johannes in seinem Evangelium, er richtet den Scheinwerfer auf Maria Magdalena. Wir haben sie vorhin etwas kennengelernt. Einige Ausleger halten früher mindestens, hielten sie für die Sünderin, die Jesus die Füße mit ihren Tränen genetzt und dann mit ihren Haaren getrocknet hat. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, weil im nächsten Kapitel wird dann Maria Magdalena mit Namen genannt. Wenn das Maria Magdalena gewesen wäre, wäre sie schon dort mit Namen genannt worden, bin ich überzeugt. Also es war nicht die Sünderin. Eine Frau aber, die schwer belastet war. Es steht im Lukas 8, wo sie das erste Mal erwähnt wird, dass Jesus von ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. 7 böse Geister, die sie geplagt haben, sind von ihr ausgefahren. Das musste für sie eine gewaltige Veränderung gewesen sein. Und sie gehört zu den Menschen, zu den Frauen, die Jesus bedienen. Also Maria Magdalena musste eine von den wohlhabenden Frauen sein, die Kapital hatte. Und sie hat Jesus und seine Jünger zusammen mit anderen Frauen unterstützt. Sie wird dort erwähnt. Und es steht auch geschrieben im Matthäusevangelium, dass sie am Kreuz von weitem zugeschaut hat und dass sie zugeschaut hat, wie Jesus dann begraben wurde. All das steht von Maria Magdalena. Sie war Jesus treu bis zum Letzten. Und jetzt möchte ich lesen, einmal aus Markus 16, als der Sabbat vergangen war, das war ja Samstagabend, also ja, Samstagabend eigentlich, Schluss des Sabbat, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von der Grabestür? Und sie sahen ihn und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes Gewand an. Und sie setzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er von euch, vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und dann steht, und sie gingen hinaus. Und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist der Bericht des Markus-Evangeliums. Furcht, Angst. Ich nehme an, das hat für die meisten Frauen zugetroffen. Was hier steht, die waren so in Panik mit dieser Engelserscheinung, dass sie einfach nur abgehauen sind. Nicht so Maria Magdalena. Wir kommen jetzt zum Johannesevangelium. Dort steht in Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 1, und am ersten Wochentag kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft. Hier wird nur Maria Magdalena erwähnt, die anderen Frauen nicht. Und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Es wird auch im Johannes nichts von der Engelserscheinung beschrieben. Johannes begrenzt sich ganz auf das Wesentliche, nur auf Maria Magdalena, was sie erlebt hat. Sie war dort, sieht den Stein weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist ja immer Johannes gemeint. Er bezeichnet sich selber nie mit Namen, sondern bezeichnet sich immer als den Jünger, der besonders geliebt war von Jesus. Sie berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie hat ein großes Ziel, Sie will noch einmal Jesus salben, sie will ihm noch einmal diese Liebe zeigen. Und sie hat ein Problem, sie findet den Leichnam nicht mehr. Das ist ihr ganz großes Problem, darauf ist alles fokussiert bei dieser guten Maria Magdalena. Dann berichtet sie Petrus und Johannes und die beiden laufen zum Grab. Johannes war vielleicht etwas jünger, war schneller, war dort, sah, was alles war. Und dann ging Petrus hinein und überzeugte sich selbst. Und dann steht, dass Johannes hineinging und er sah, wie die Tücher, die Jesus eingewickelt war, da lagen und sein Tuch um den Kopf speziell zusammengewickelt. Das war da nicht irgendwie alles so Grabraub oder irgendetwas, das war alles in Ordnung. Zuerst waren sie wahrscheinlich überrascht, was soll das? Und dann steht einfach, und Johannes glaubte. Aber sie verstanden die Schrift noch nicht von der Auferstehung. Wir wissen nicht genau, was Johannes glaubte, steht nicht. Irgendetwas hat er begriffen. Und dann steht, die Jünger gingen wieder heim. Sie haben jetzt etwas gesehen, sie haben etwas begriffen, wahrscheinlich noch nicht viel, und sie gehen wieder zurück. Nicht so Maria Magdalena. Offenbar war sie auch mit den Jüngern mitgegangen, wieder zum Grab. Und ich habe einige wenige Bilder gewählt, die vielleicht etwas veranschaulichen. Ich finde Bilder immer einerseits etwas problematisch, weil sie etwas festlegen und doch drücken sie etwas aus. Maria stand draußen bei der Gruft und weinte. Maria, sie kann nicht nach Hause. Wo will sie hin? Gibt es für sie ein Zuhause, außer da, wo ihr Herr ist? Jetzt, wo ihr Jesus tot ist. Könnt ihr euch das ein wenig vorstellen, was das heißen musste, ein Mensch, der so geplagt war. Maria Magdalena hatte 7 Dämonen in sich. Das heißt, die war wahrscheinlich brutal fremdbestimmt. Die war gar nicht mehr sich selber. Wenn solche Mächte einen Menschen beherrschen und besetzen, dann ist das immer so fürchterlich schlimm. Wir haben einige Berichte in den Evangelien, wo das so geschildert steht. Von Maria Magdalena wissen wir nichts Genaueres. Aber das musste furchtbar gewesen sein. Und Jesus hat sie dann frei gemacht. Und jetzt konnte sie wieder frei leben. Sie konnte wieder sich selber sein. Sie konnte, ja, das muss alles verändert haben in ihrem Leben. Alles verändert haben. Jetzt ist sie wieder ein freier Mensch. Sie kann jetzt wieder so leben und Gott dienen, wie es ihr entspricht. Sie ist so dankbar. Aber ich kann mir auch vorstellen, stellt euch vor, jetzt ist ihr Erlöser, ihr Befreier ist tot. Was heißt jetzt das? Kommen jetzt diese Mächte wieder zurück? Könnte es sein, dass es wieder von vorne losgeht? Weil der sie befreit hat, ist jetzt tot, mausetot, und sie kann ihn nicht mehr lebendig machen. Das musste unheimlich sein für diese Maria. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht 2 Engel in weißen Kleidern da sitzen, einer bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sprach zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie weint nicht einmal, weil Jesus gestorben ist. Sie kann ihn ja nicht mehr lebendig machen. Das muss sie irgendwie akzeptieren. Sie weint, weil sie ihm jetzt nicht mehr den letzten Liebesdienst erweisen kann. Sie will ihn nochmal haben. Sie will wenigstens noch den Leib haben. Sie will ihn wenigstens nochmal berühren. Sie will ihm wenigstens noch einmal diese Liebe, diese Zuwendung, diesen letzten Dank, diese letzte Ehre, diese letzte Hingabe erweisen. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Ich weiß nicht, ob Jesus nach der Auferstehung wirklich ziemlich anders ausgesehen hat, könnte sein. Es gibt noch andere Berichte, wo er nicht erkannt wurde. Oder könnte es sein, dass sie einfach so blind war, in ihrer Trauer, in ihrem Ziel, jetzt Jesu Leib noch einmal zu salben? Wir wissen es nicht. Zweimal steht die gleiche Satz: Frau, warum weinst du? Schon die Engel haben es, oder der Engel hat es ihr gesagt, oder die zwei. Und Jesus fragt sie den gleichen Satz: Frau, warum weinst du? Und er sagt noch: Wen suchst du? Natürlich weiß Jesus, warum sie weint. Natürlich weiß Jesus, wer sie sucht. Aber das ist typisch Jesus. Er will wissen, was unsere Not ist. Er redet immer wieder mit dem Menschen so und sagt: Was drückt dich? Was ist es wirklich? Was möchtest du? Ja, und dann sagt sie ihr Anliegen: Ich will meinen Herrn wieder. Wenn du ihn weggebracht hast, sag mir wo, dann will ich ihn holen. Ich weiß ja nicht, wie Maria Magdalena ausgesehen hat, ob sie groß und stark war oder klein und schmächtig, aber es tönt schon etwas unrealistisch. Sag mir, wo er ist, und ich werde ihn holen. Aber das war einfach das, was sie jetzt wollte, um all jeden Preis. Der Jesus, dieser Leichnam, der muss jetzt her. Ich möchte ihm das noch schenken. Und dann kommt die bewegendste Szene, eine von den bewegendsten Szenen im Neuen Testament. Da sagt Jesus nur einen Satz, nur ein Wort: Maria. Maria Magdalena hatte so viel erlebt, sie hatte Befreiung erlebt. Sie hatte die Botschaft gehört, dass Jesus auferstanden war. Sie hatte sogar einen Engel gesehen, aber all das hat ihr Herz nicht verändert. Was verändert ihr Herz? Nur das eine, dass sie beim Namen gerufen wird. Mir kam da die wunderbare Stelle in Jesaja in Sinn. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesus sagt nur ihren Namen: Maria. Und nun versteht sie. Und sie sagt auch nur ein Wort: Rabuni. Sie sagt nicht Jesus, hätte sie auch können. Sie sagt Rabuni. Rabuni heißt eigentlich übersetzt mein Meister. Rabbi heißt Meister oder Lehrer, und Rabuni ist so viel vertrauter. Das zeigt eigentlich mein, du bist mein Lehrer, mein Herr, mein Meister. Jetzt ist ihr Leben ganz anders. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da in der Maria vorgegangen ist. Jetzt schnallt sie, ihr Herr lebt. Er lebt ja. Er lebt ja. Ich brauche nicht seinen Leichnam zu suchen. Ich brauche ihm nicht mehr einbalsamieren. Wahrscheinlich hat sie ihre Dinge, die sie da mitgebracht hat, dann liegen lassen. Das war alles nicht mehr wichtig. Jetzt hat sie ihren Herrn wieder. Jetzt bekommt alles Sinn. Mit der Auferstehung bekommt auch der Tod Jesu, auch das Leiden, auch das Kreuz, auch die Trauer zwischen Karfreitag und Ostern, alles bekommt jetzt Sinn. Jesus lebt wieder. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und nun sagt Jesus einen irgendwie seltsamen Satz: Rühre mich nicht an. Ja, hat jetzt Jesus plötzlich Berührungsängste? An anderer Stelle fordert Jesus ja sogar auf: Tastet mich an. Greif mich an. Ein Geist hat nicht Knochen und Fleisch. Und zum Thomas sagt er auch: Reiche deine Finger her, rühre mich an. Warum sagt Jesus zu Maria: berühre mich nicht? In anderer Übersetzung heißt es: halte mich nicht fest. Und die Begründung: ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Was will ihr Jesus mitteilen? Ich glaube, Jesus will ihr mitteilen: jetzt kommt eine ganz neue Beziehung. Jetzt entsteht etwas total Neues. Sie war fixiert auf die Beziehung zu Jesus, wie sie es erlebt hatte. Sie war fixiert auf das Sichtbare. Sie war sich ja gewohnt, wenn sie nicht bei Jesus war, konnte sie nicht mit ihm reden. Und wenn er da war, dann musste das ganz besonders gewesen sein. Dann konnte sie direkt mit ihm reden, konnte ihn direkt fragen. Und das wäre doch schön, wenn Jesus immer so da wäre. Da könnte sie ihn alles fragen. Jedes Problem könnte sie ihm bringen und er würde es gleich lösen. Jede Not könnte sie sagen und er würde sie einfach bewahren. Stimmt's? Jesus hat sich nie in Besitz nehmen lassen. Er hat zwar den Menschen gedient, aber er hat sich nie zum Sklaven machen lassen, in dem Sinn, dass er verfügbar gewesen wäre. So, jetzt auf Knopfdruck, jetzt musst du helfen. Das hat er schon damals nicht gemacht und das macht er auch heute nicht. Aber er ist da, noch ganz anders da, als er sich Maria vorstellen kann. Er sagt am Schluss im Missionsbefehl, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung der Zeitalter, bis ans Ende der Welt. Und er ist uns sogar noch näher, als er damals Maria Magdalena war. Und er war in Zukunft, weil es ist ein Geheimnis, es steht im Kolosserbrief. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den nichtjüdischen Völkern sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist noch viel mehr. Nach seit Pfingsten wohnt Christus, wohnt Jesus durch den Heiligen Geist in den Herzen seiner Jünger. Und das ist noch viel näher, als sich das Maria irgendwie hätte vorstellen können. Nein, Jesus lässt sich nicht manipulieren. Zum Glück nicht. Ich bin sehr dankbar für die Gebete, die Jesus erhört hat. Wir dürfen zu ihm alles sagen, wir dürfen beten und ich habe schon viele Dinge erlebt, die er erhört hat. Aber ich muss euch sagen, ich bin auch sehr dankbar für gewisse Gebete, die er nicht erhört hat. Geht euch vielleicht auch so, oder? Zum Glück lässt er sich nicht vor irgendeinen Karren spannen. Zum Glück lässt er sich nicht manipulieren. Er weiß es besser und er macht es besser. Aber er ist da, er ist immer da. Das sollte Maria mit diesem Satz langsam begreifen. Berühre mich nicht. Du kannst mich jetzt nicht für dich einfach behalten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Maria, wenn er es zugelassen hätte, hätte sie Jesus festgehalten und nie mehr losgelassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Einfach so von dem her, was sie erlebt hat, sagt Jesus, berühre mich nicht. Nicht, weil er sie wegschieben wollte, sondern weil er ihr zeigen wollte, jetzt beginnt etwas Neues, eine ganz neue Beziehung. Nicht mehr körperlich spürbar. Aber es ist etwas anderes, etwas Neues. Und jetzt gibt er ihr einen neuen Auftrag. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Das Entscheidende ist eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Nun, wir können es nicht so erleben wie Maria. Wir sehen ihn nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber es ist ein Geheimnis. Maria Magdalena konnte Jesus nicht lebendig machen. Und sie konnte ihn nicht holen. Sie wollte es, aber sie konnte ihn nicht holen. Aber was macht Jesus? Er kommt ihr entgegen und er spricht sie an. Und das ist die Osterbotschaft, dass Jesus auch heute Menschen entgegenkommt, sie anspricht. Wir haben in den letzten Monaten gehört, gerade in islamisch geprägten Ländern, wie viele Moslems Träume hatten und so Jesus zu ihnen gesprochen hat durch Träume. Wir erleben immer wieder, dass Jesus Menschen begegnet. Plötzlich wird jemand angesprochen, sei es durch ein Erlebnis, sei es durchs Lesen eines Wortes, aus der Bibel ist ja Gottes Wort, wo er zu uns redet, irgendetwas und plötzlich begegnet einem der Auferstandene. Ich wünsche mir, dass jedes von uns so eine Begegnung mit dem Auferstandenen hat, aber ich kann es nicht machen. Ich kann ihn euch nicht herholen. Zum Glück nicht. Aber er ist lebendig und groß genug, dass er sich dir und mir zeigen kann, so wie Maria. Keiner der Jünger konnte Jesus holen. Bei jedem ist Jesus ihm entgegengekommen. Am Abend des Tages kam er dann in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Sie konnten ihn nicht holen, aber er hat sich ihnen offenbart. Dann war der Thomas nicht da. Eine Woche später hat er sich ihm offenbart. Jesus kommt uns entgegen, der Auferstandene. Und das ist auch mein Gebet. Deshalb möchte ich beten. Ja, Jesus, du bist auferstanden. Wir müssen dich nicht zur Auferstehung bringen mit unserem Glauben. Das können wir auch nicht. Du bist tatsächlich auferstanden. Und du lebst. Und auch wenn du nicht verfügbar bist, so hast du doch versprochen, dass du dich denen zeigst, die sich nach dir sehnen. Du hast dich der Maria gezeigt. Sie hat sich nach gesehnt, deinen Leib zu sehen, deinen toten Leib, und du bist dir lebendig mit deinem Auferstehungsleib, mit deinem auferstandenen Wesen bist du ihm begegnet. So bitte ich dich, dass du jedem von uns da begegnest, wo wir sind, wo wir es brauchen, da, wo wir unser Leid, unsere Schmerzen, unsere Zweifel, unsere Nöte, wo wir unsere Verlorenheit spüren, wo wir spüren, dass wir dich brauchen. Begegne du als Auferstandenen jedem so, wie er es braucht. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieses Gebet ernst nimmst und erhörst und jedem so begegnest, wie er es gerade jetzt braucht. Amen.